auf. So.
Mein Name ist Robin Christopher Vorbeck, CEO von High Performer Limited. Und wir präsentieren den Catch-Cut.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Catch Club Podcast. Und bevor ich heute meine Gäste und Mitstreiter begrüße, wir haben diesmal eine besondere Ausgabe. Unsere langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, dass wir vom Catch Club Podcast uns alle der WXW sehr verbunden fühlen. Ihr hört ja hier auch öfters Reviews zur WXW. Und wir befinden uns aktuell auch wieder in einer wichtigen Phase des Jahres als WXW-Fans. 16 Karat Gold liegt vor uns und wir wollen die Gelegenheit nutzen, mal einen ganz besonderen Einblick in das größte Wrestling-Festival Europas zu erhalten. Vorweg muss ich dazu sagen, aus Gründen der Praktikabilität und der Umsetzbarkeit werden wir das im folgenden Interview, so viel kann ich schon mal sagen, zu dritt führen. Wir haben aber dennoch gemeinsam an der Konzeption des Interviews mitgewirkt mit allen Catch Club Teammitgliedern. Das wird dann an der einen oder anderen Stelle auch erwähnt. Und damit möchte ich nun erstmal jemanden begrüßen, den ihr hier öfters hört, nämlich den lieben Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Und jetzt möchte ich unseren besonderen Gast begrüßen. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Felix Kohlenberg.
Hallo auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass ich zu Gast sein darf und ich freue mich auch schon sehr, dass das geklappt hat. Also ich bin gespannt, wie das hier so laufen wird und freue mich auf unseren Austausch.
Und wenn ihr euch jetzt vielleicht wundert, warum habe ich denn unseren Gast noch nicht vorgestellt? Ja, das kommt jetzt nämlich erstmal zu Beginn für die, denke mal, eher wenigen Leuten. Also wenigen Leute, die dich noch nicht kennen, Felix. Wer ist Felix Kohlenberg? Was ist deine Position bei der WXW? Stell dich doch mal bitte einmal kurz vor.
Ja, das macht man so selten eigentlich, ne? Genau, ich bin Felix. Ich bin seit mittlerweile 2002 bei der WXW und bin seit 2006 auch Gründungsmitglied der WXW GmbH dahinter und habe das dann mit dem Christian Jacobi und Tassilo Jung zusammen geführt. Da waren ja auch mal wieder andere involviert und bin jetzt seit 2018 auch Geschäftsführer der WXW wieder. Ich schon mal. Ja, und bin da in allen Bereichen involviert im Grunde und versuche das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten, was da alltäglich passiert in den einzelnen Abteilungen. Ja, und bin seit gut über 30 Jahren jetzt auch Wrestling-Fan und verfolge auch die Wrestling-Welt genauso wie ihr das tut. Aber bei WXW ist es wirklich so, das große Ganze überschauen, will ich mal sagen.
Und da kurz einzuhaken, das ist auch dein Daily Business dann als Geschäftsführer bei der WXW, richtig?
Schön, wenn das so wäre, ne? Nein, ich habe in der Tat noch ein 9-to-5 nebenher. Neben einer Wrestling-Promotion zu führen, die 70 Shows im Jahr macht. Nee, also wir als WXW haben in der Tat festangestellte Mitarbeiter, die wirklich tagtäglich nichts anderes machen, die das ganze Tagesgeschäft am Laufen erhalten, sei es im Videobereich, im Academy-Bereich oder im Grafik- und Produktionsbereich. Und ich mache das, ja, Teilzeit wäre auch wieder falsch gesagt, weil man schreibt ja seine Stunden auch nicht auf. Also ich mache bestimmt mehr, als ich darf, laut meiner Absprachen im Vertrag. Aber ich mache es in der Tat nebenher, um ein bisschen zu ermöglichen, dass wir genau auf den Positionen, die wir brauchen, eben die Experten sitzen haben, damit WXW auch so funktioniert und so aussieht, wie es aussieht.
Du hast gerade schon kurz angeschnitten, dass du seit 30 Jahren Wrestling-Fan bist. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie hat denn dein Interesse fürs Wrestling und besonders auch für dein Steckenpferd, kann man sagen, Independent Wrestling, begonnen? Kannst du vielleicht kurz skizzieren, wie du dann im Wrestling generell und dann besonders auch bei der WXW in der Folge aktiv geworden bist?
Wrestling wollte ich wie die meisten anderen oder wo viele andere in der Generation Anfang der 90er ringfrei. Bret Hart-Generation, will ich mal sagen, als Kind da durchgeschaltet oder mitbekommen und dann eben sofort wirklich gefangen gewesen und dann alles mitgenommen. was irgendwie ging, sei es auch relativ früh schon Live-Shows bei WWF-Touren in Deutschland. Das war dann die ersten Jahre so. Dann kam natürlich alles andere dazu, was man so finden konnte. WCW, New Japan of Eurosport und was es da nicht alles gab. Dann kam so, war es dann so 96, 97, so ein bisschen Tape-Trading dazu. Und dann gab es ja ganz langsam so die erste, ich würde sagen, Internet-Szene in Deutschland. Noch vor Moonsault und was es da alles gab, gab es ja so ein paar Foren und Chatrooms und da dann ausgetauscht und die ersten Leute kennengelernt und dann Hate kennengelernt, der ja später auch WXW gegründet hat und von dort aus dann auch zum ersten Mal zu deutschen Veranstaltungen gegangen. Das erste Mal war noch auf dem Schützenplatz, also das ist ja nicht wirklich Independent Wrestling, sondern das war ja damals Vollzeit Wrestling. Aber eben das erste Mal auch bei der IWW gewesen und mit der IWW fing im Grunde Independent Wrestling in Deutschland auch an. Die haben damals Rob Van Dam, Sabu, Ian Rotten, Chris Hero und so weiter rübergeholt. Ja, und dann immer weiter verfolgt, die richtigen Leute kennengelernt und irgendwie ist man dann drin gelandet. Also ich hatte erst so ein bisschen nebenher geschrieben für eine Konkurrenzzeitschrift zur Power Wrestling, die es aber nie geschafft hat wirklich und man, was man eben online alles so schreibt und machen kann. Und 2002 war ich dann eben bei WXW drin, indem ich hier Wrestler von außerhalb vermittelt habe, würde ich mal sagen, indem ich, weil ich in England unterwegs war, als Wrestling-Fan und gesagt habe, hey, Hate Vanson, Jody Fleisch und so weiter, die müsste man doch mal nach Deutschland holen. Und dann nahm das so relativ schnell Eigendynamik an, dass ich da auch immer mehr involviert wurde und mir das zugetraut hat, dort tiefer einzusteigen.
Die müsste man doch mal nach Deutschland holen, ist eine super Überleitung. Weil ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grundgedanke oder könnte einer der Grundgedanken gewesen sein für das 16-Karat-Gold. Wir haben ja jetzt das 16-Karat-Gold, wie ich schon gerade gesagt habe, quasi vor der Tür. Dieter wird da gleich auch nochmal spezifische Fragen zu diesem Jahr stellen. Aber vorher möchte ich nochmal so ein bisschen in die Geschichte gehen. Wann entstand denn so der Grundgedanke für das 16-Karat-Gold oder die Grundgedanken? Und wie lange dauert es von der Idee bis zur Umsetzung des ersten Turniers?
Ein paar Wochen. Das war das große Problem auch. damals hat man nicht so weit im Voraus geplant. Ne? Also wenn wir jetzt heute wissen, XW-Daten sind weit im Voraus angekündigt. Wir haben jetzt schon das Karat-Datum 2028 bei der Turbinenhalle gebucht. Das war damals nicht so. Es war eher so die Planung von Monat zu Monat. Vielleicht hat man auch schon zwei Shows im Kalender gehabt, aber mehr war es eigentlich nicht. Und eine Zeit lang lief es dann mal ganz gut 2005. Und dann gab es die Idee, ja, statt einer Doppelshow, man könnte auch noch 3 Tage machen eigentlich. Warum denn nicht? Hannover sind 10 Tage. Wieso kriegen wir das denn nicht hin? Gut, dass wir die 10 Tage verhindert haben, weil schon die 3 Tage waren eine Katastrophe beim ersten Mal. Und das war in der Tat viel zu spontan entstanden, viel zu wenig Vorlaufzeit. Und es war einfach der Gedanke, okay, wir kriegen Doppelshows hin im November. Warum können wir dann nicht 3 Shows im Januar machen? Und die Antwort war, weil wir es nicht können wahrscheinlich. War dementsprechend nicht so gut besucht. Ich meine, ich glaube, so die meisten verbinden mit Karat natürlich die großen Fly-Ins und so weiter, die großen Matches. Das erste Karat war nur zum Teil so, wenn man zurückblickt. Das war 2006, Rocky Romero war da, Ian Rod und Mickey Knuckles waren da, aber ansonsten war es größtenteils eben sehr europäisch. Und das Karat, wie wir es heute kennen, ging eigentlich erst 2007, also das Folgejahr, los, wo wir dann eigentlich dann regelmäßig angefangen haben, so 6, 7, 8, 9 internationale Top-Indie-Wrestler oder auch Wrestler aus Japan rüber zu holen. Und das Format, das gab es dann, oder das gibt es ja eigentlich so immer noch, aber das ist eigentlich 2007 eigentlich erst wirklich losgegangen. Für die Planung lief dann aber auf jeden Fall Sommer 2006, würde ich sagen, weil den Fehler macht man ja nicht wieder. Und damals hat man sich 2007 dann eben gedacht, es muss anders laufen, wir müssen das größer machen. Wir hatten die Verbindung nach UK zu Alex Shane, der hat damals den ersten King of Europe Cup Tournament, was auch immer gemacht. Das war die Woche vorm Karat. Dann sind fast alle Wrestler hier geblieben und dann hat man sozusagen 2 Turniere in Europa zur selben Zeit organisiert. Und das ermöglichte eben auch, dass wir deutlich mehr Wrestler rüberholen, als es eigentlich damals in unserem 2007er WXW-Budget hätte möglich sein können.
Du hast ja auch gerade schon... Sorry, Lisa.
Wenn ich so gucke, 2007, wo du es ansprichst, Go Shiozaki, Davey Richards, Nigel McGuinness, Doug Williams, ne, da haben wir halt die UK-Connection in Pack. Da hat man auf jeden Fall große Namen seiner Zeit schon gehabt.
Ja,
genau, du hast also ja auch gerade... Genau, wir hatten da, die Idee war damals, so von jeder Promotion einen da zu haben, sozusagen. Ich glaube, einer hat Ring of Honor vertreten, einer hat PWG vertreten, einer hat Pro Wrestling Noah vertreten. Das war damals noch relativ einfach, weil die Indie-Szene kam damals ja auch erst wirklich richtig auf in den USA. Ne? Das war alles noch ein bisschen... freier, es war sehr weit weg vom Wrestling, was im TV war. Und man hat natürlich damals ganz viele junge, sehr talentierte Wrestler gehabt, die nicht sofort gesigned waren, was natürlich heute ein bisschen anders ist, ne? Weil die Namen, die du gerade genannt hast, wäre es jetzt heute in der Indie-Welt, wären mindestens die Hälfte davon schon irgendwo unter Vertrag, selbst wenn sie Anfang 20 gewesen wären. Ne? Und damals hatten wir eben die Möglichkeit. Ne?
Du hast ja jetzt auch gerade schon erwähnt, Felix, dass du gerade zu Beginn auch so ein Stück weit in die WXW reingekommen bist, weil du Leute aus dem Ausland auch vermittelt hast. Und du hast ja jetzt gerade auch nochmal gesagt, die Ligen und Ligenrepräsentanten. Und von dem Hintergrund stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, welche bereits bestehenden Wrestling-Ligen, Wrestling-Shows oder sogar Turniere haben euch denn so zum 16 Karat Gold inspiriert?
Ich glaube, ich war immer großer Turnier-Fan-Test genauso. Ich meine, die klare Antwort ist eigentlich King of Indies, also wenn wir All-Pro Wrestling 2001er Turnier mit Brian Danielson und Loki, das war eben das erste Mal, dass es nicht ein regionales Turnier war, wo vielleicht jemand von außerhalb dabei war, sondern es war wirklich, wo sich die damals gesagt haben, wir holen jetzt alle Indie-Wrestler, die eigentlich in ihren Regionen herausstechen, also East Coast, West Coast, Midwest damals, das waren so die drei großen Regionen und sogar Doug aus Europa rübergeholt, um das Turnier zu machen. Das hat auf jeden Fall gefunden. Es war auch 16 Mann, es war das K.O.-System, es waren nur 2 Tage statt 3 Tage, aber das ist am nächsten dran. Aber wenn wir zurückdenken, ich habe ja gesagt, in Hannover können 10 Tage machen, also auch das alte deutsche Wrestling war so ein bisschen vorgelebt damals, weil das basiert ja auch auf Turnieren. Das war jetzt nicht ein K.O.-Turnier wie es Karat, sondern das war ja mit Punktewertung und so weiter. Aber deutscher Catch basiert ja im Grunde auf Turnieren. Die haben damals nur eben 60 Tage gedauert statt 3. Das ist so der Unterschied. Aber so die Mischung aus dem King of Indies, später natürlich auch TPI von Ian, aber und dann der Hinblick auf dem, was passiert denn eigentlich in Deutschland, das hat es eigentlich so ausgemacht.
Ich wollte gerade auch noch das Ted Petty Invitational erwähnen. Liebe Grüße an Morbo an der Stelle, der da auch ein sehr großer Fan von ist und der ja auch hier quasi ein Semi-Regular von uns ist. Du hast ja jetzt gerade auch vom King of the Indies so ein bisschen beschrieben, was das für eine Art von Turnier war. Wie würdest du denn die Identität des 16 Karat Gold in deinen eigenen Worten beschreiben und wie hat diese sich vielleicht auch über die letzten Jahre verändert?
Also die Wahrnehmung hat sich sehr verändert, ne? Weil es war früher, aber anfangs war es natürlich ein Turnier, es war für alle cool dabei zu sein und das war auch damals schon echt gute Liners, aber die hat man eben woanders auch so gefunden, will ich mal sagen. Wenn du dir Ring of Honor Cards von damals anguckst oder auch gewisse Supershows in UK, das war vielleicht noch so ähnlich, aber ich glaube die Kontinuität, dass es wirklich jedes Jahr zur selben Zeit ist, immer mit derselben Qualität angestrebt zumindest. Das macht's, glaube ich, so besonders, weil außerhalb von Japan hat man eben nicht ein Turnier, das es wirklich jedes Jahr immer wieder gibt, zur selben Zeit, unter denselben Voraussetzungen und versuchen doch immer wieder was Neues rauszumachen. Das heißt, das Interesse am Karat wird, glaube ich, international von Jahr zu Jahr größer. Und natürlich möchte da eben auch fast jeder Independent-Wrestler oder sogar Wrestler, die irgendwo unter Vertrag stehen, dabei sein, weil es eben so eine große Möglichkeit ist, sich zu zeigen. Und so Turniere über 3 Tage gibt es eben auch nur noch sehr selten. Also der US-Indie-Markt ist ja nicht mehr sehr, ja, turnierverliebt. Ist kein großer Draw mehr. Die Leute wollen wissen, was sie sehen, bevor sie Tickets kaufen. Deswegen ist das da alles so ein bisschen zurückgegangen, wurde mir auch wieder gespiegelt von den Promotern. Das heißt, da hat keiner das ganz große Interesse, kann man sagen, jetzt international richtig alle herzuholen und so ein Turnier zu machen. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, damit natürlich auszustechen. Ja, und es ist eben das wichtigste Wochenende auch im WXW, ja. Ne? Also es ist immer so ein bisschen vermessen, sagen unsere WrestleMania, aber im Grunde ist es eher die WrestleMania-Season, die Karat-Season, wo sich alles so abspielt, wo die meisten Augen auf uns sind und wo auch am meisten passiert einfach. Ne?
Ja, also ich glaube, mit dem internationalen Aspekt hast du auf jeden Fall recht. Ich bin ja jemand, der, wie du schon weißt, zweimal schon für das Scenic Invitational in die USA gereist ist. Das ist so das erste Turnier, was mir jetzt eingefallen ist, was aber ja dann auch eher ein, ich würde sagen, auf jeden Fall mal Nordamerika-Indie-Turnier ist, was auch gewissen regionalen Anstrich hat, aber dann auch überregionale Leute, aber halt aus dem US-Indie-Bereich featured. Bevor wir jetzt in die Gegenwart kommen und so ein bisschen zum Abschluss unseres History-Blocks, unseres Rückblick-Blocks, gibt es denn besondere Momente aus den letzten 20 Jahren, die dir im Kopf geblieben sind oder die dir sofort einfallen, wenn jemand zu dir WXW 60 Karat Gold sagt?
Schwierig, weil jedes Karat endet im Grunde sehr emotional, muss man sagen, weil ich will nicht sagen, dass man immer mit allem zufrieden ist, was passiert, aber wir haben auch gelernt, über die Jahre zufriedener zu sein mit dem, was wir tun, nicht alles zu hinterfragen. Deswegen, also jedes Karat, das endet, bringt große Momente mit sich, weil man muss eben bedenken, da bist du eben mit, ja, 60 Wrestlern fast an dem Wochenende unterwegs und dann hast du fast nochmal genauso viel Crewmitglieder, die das alles ermöglichen, allein dieses Zusammensein dann. Und am Ende sieht man, dass es den Zuschauern hoffentlich gefallen hat, aber meistens ist das so am Ende von Karat und man lässt das so Revue passieren. Das ist eben schon jedes Mal was Besonderes. Wenn man natürlich jetzt denkt an besondere Momente, ich glaube, so ein bisschen historisch ist immer noch das Walter-Ilja-Finale. Nicht mal sagen, weil es wirklich, ja, es hat ein Wrestler total gemacht und im Grunde hat es Walter ja auch mitgemacht. Ne? Deswegen, also die beiden, was die beiden ja dann die nächsten 10 Jahre seitdem erlebt haben, so ein bisschen darauf immer noch zurückzuführen, weil es eben auch so ein Match ist, das so richtig für WXW steht. Ne? Zwei Eigengewächse in einer, ja, in einem Wrestling, wie wir es präsentieren wollen. Ne? Mit einer Story, sehr physisch, die Crowd ist voll dahinter und so weiter, relativ geradlinig. Und so, das gab es natürlich dann auch über die Jahre immer wieder, weil es natürlich auch darauf ausgelegt ist, dass das Finale was ganz besonders Emotionales sein sollte. Dass es vielleicht nicht immer das beste Wrestling-Match des Wochenendes war, aber dass von der Story und den Charakteren und der Entwicklung das Finale immer das Entscheidende war. Ne? Also deswegen ist es schwer, einzelne Momente natürlich da rauszuheben. Aber im Grunde jeder Karat-Sieger oder die letzten Momente, die bringen immer was ganz Besonderes mit sich.
Dieter, du kannst dann fortfahren.
Ja, sehr gerne. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf dieses Jahr zu sprechen. 16 Karat Gold 2026 bedeutet nämlich 20 Jahre Karat. Und wenn wir auf Inner Circle schauen, wie entstand die Idee für dieses Jubiläum im Rahmen von Inner Circle an die alte Wirkungsstätte nach Essen ins Turok zu gehen? Und wie hat sich das mit der Umsetzung gestaltet?
Schon seit vielen Jahren reizvoll darin zurückkehren, wo wir hergekommen sind, wo alles angefangen hat, weil es sind natürlich nur wenig Fans von, ich sag mal, damals übrig, aber es bleibt eben die ursprüngliche Wirkungsstätte, auch wenn jetzt natürlich die Turbinenhalle das Zuhause ist. Leider war das eben jahrelang nicht möglich gewesen, weil es hat damals eben auch alles nicht so einfach und gut geendet, was eben an uns lag und nicht am Turok selber, weil wir wussten damals nicht, was wir taten, mehr oder weniger. Ja, und da hat uns der gute Dan Meimann so ein bisschen die Brücke hingelegt und nochmal neu vermittelt. Und haben natürlich überlegt, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Ne? Also jetzt einfach irgendwie eine Show im Turok machen, wäre auch cool gewesen, aber die Verbindung genau mit diesem Karat her ist eigentlich ideal für uns. Deswegen ist das eigentlich schon fast eins der Highlights des Wochenendes direkt vorweggenommen. Dahin zurückzukehren, wird sicherlich auch sehr emotional. So ein bisschen WXW wie früher, mit 250 Fans eng am Ring zu haben. Ja, also ich freue mich schon sehr drauf, auf jeden Fall.
Ja, also ich habe die Turok-Zeit leider nicht erlebt. Ich bin erst seit 2009 bei der WXW, aber als ich das gehört habe, war ich so, oh, das wäre schön, da wäre ich auch sehr gerne dabei. Schaffe ich leider nicht, aber glaube ich schon, dass das für euch auf jeden Fall ein Highlight schon direkt zu Beginn ist. Wir bleiben aber auf jeden Fall beim Rahmenprogramm. Am Samstag um 12 Uhr wird der Independent Wrestling Summit stattfinden. Wie würdest du das Konzept dieser Show beschreiben und wo sind die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten zu den anderen Veranstaltungen, also WXW Now and Friends, We Love Wrestling Wildcard Edition oder Shotgun Bonanza auf dieser Position aus den letzten Jahren?
Nett, dass du nicht Wrestling Deutschland aufgezählt hast. Aber damit fing das Ganze ja an eigentlich. Nein. Ja, immer überlegt, das Festival immer größer zu machen und es muss mehr passieren. Ne? Mit Wrestling Deutschland ging es eben los und dann waren es genau die Events, die du ja auch aufgezählt hast, zu gucken, was kann man machen und was hebt sich auch von den anderen Shows ab. Ne? Also ich denke, so ein bisschen kommen wir noch, dass es relativ klar, dass sich das Stilistische abhebt, aber wie hebt sich dann die nächste Show ab? Erst war eben der Gedanke, ja, lass uns Promotions featuren aus Deutschland. Dann waren es eher, ich würde sagen, unsere Freunde oder die, die eben auf WXW Now liefen. Aber so richtig den Qualitätsstandard haben wir oft nicht erreicht, der eigentlich für ein Karat-Festival passend gewesen wäre. Sodass wir jetzt gesagt haben, ja, das sind natürlich trotzdem Promotions, die wir kennen und mit denen wir zusammenarbeiten, teilweise mehr, teilweise weniger, aber wir wollen jetzt noch alles ein bisschen höher legen und wir gucken, was sind denn die relevanten Independent Promotions oder wo sind sie regional verteilt? Also wir wollten einen sehr internationalen Event machen auf jeden Fall. Wir haben uns so ein paar Promotions zurechtgelegt, die auch zum größten Teil alle zugesagt haben und denen das angeboten und natürlich sind auch froh und wollen ja auch kooperieren und das haben dann einfach beide Seiten was von, aber das Ziel ist es auf jeden Fall, dass das die größte Karat-Vormittagsshow aller Zeiten wird. Dass wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen drauflegen gegenüber zu den Showcase, Wildcards und so weiter und lieber ein Match weniger machen, aber dafür ja gute Qualität präsentieren, eine abwechslungsreiche Card machen, die sich auch sehr vom Rest des Wochenendes eigentlich abheben sollte. Sind da eigentlich auch froh mit genau denen, die dabei sind. Rev Pro, West Coast, New Wave, Fury. Also ich glaube, das sollte sehr abwechslungsreich sein für jeden, was dabei sein. Natürlich dann noch mit der mexikanischen Promotion. Ich denke, also das sollte für jeden was dabei sein. Und ja, ich denke, da wird man auf jeden Fall wach dann am Samstagmorgen.
Ja, ich freue mich schon auf das jeden Fall bei WXW Now zu sehen, live. Du hast die Promotions schon genannt. Wie lief denn der Auswahlprozess ab für diese Promotions?
Man muss ja mal gucken, was ist denn auf dem Independent-Markt eigentlich so los gerade. Ich meine, da spricht ihr wahrscheinlich deutlich öfter drüber sonst noch, aber es ist ja viel Bewegung drin, leider ja auch ein paar Promotions, die mittlerweile nicht mehr unterwegs sind. Und dann muss man natürlich gucken, mit wem arbeiten wir sonst zusammen, mit wem haben wir gute Kontakte und wer könnte sich sowas vorstellen. Ja, also mit RevPro ist man sowieso ständig im Austausch, wenn man sich ja die Karte anguckt. Mit West Coast Pro arbeiten wir im Grunde seit letztem April zusammen, als ich vor Ort war und wir da gute Gespräche geführt haben. Das war also auch sehr naheliegend, dann dort zusammenzuarbeiten, weil das eine sehr ähnliche Philosophie zu WXW ist, muss ich sagen, die bei West Coast vorherrscht. Die haben eben auch eine eigene Schule, wollen ihre eigenen Wrestler pushen und nach vorne bringen. Das ist natürlich ein optimales Wochenende zum Zusammenarbeiten. Ja, New Wave mag für manche vielleicht überraschend sein, aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, eigentlich ganz naheliegend. Sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Academy und der New Wave School. Wo sich sehr viel hervortut und eine der absolut Top-Adressen in England ist. Und Danny Jones und Brandon White sind ja auch öfter bei uns. Deswegen hat das auch aus unserer Sicht ganz viel Sinn ergeben. Da ist auch der Austausch dann ganz einfach gewesen. Ja, Fury ist natürlich auf WXW Now aktiv und sticht natürlich heraus, weil es eben anders ist als im Grunde jede andere Promotion auf dem Festland Europas. Wir empfanden, das ist genau das Richtige für so eine Show, um sich hier zu zeigen, um herauszustechen und wollen natürlich da auch die Zusammenarbeit voranbringen. Auf das Match bin ich auch sehr gespannt schon mit Corey Zero und Mila Schmidt. Ja, und dann haben wir noch der CVW. Da war es im Grunde eher ein bisschen andersrum, weil wir fanden Toxin und Spiderfly sind natürlich zwei sehr interessante junge Wrestler, die herausstehen, die ja vielleicht noch nicht so ganz im Karat-Umfeld sonst ihr Zuhause gefunden hätten, aber genau für die Show interessant waren. Dann war, wie kann man denn dazu kommen und wie kann man das darstellen? Und darüber sind wir dann zu dem Spot für die beiden auch gekommen, über die Promotion dann damit zusammenzuarbeiten. Genau, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Manchmal ist es das Tagesgeschäft, wenn man sich sowieso mit den Promotern austauscht. Manche Promotions sind eben ganz bewusst ausgesucht, weil es genau das Richtige ist. Und manchmal ging es auch eher über die Wrestler.
Mhm. Du hast das ja schon alles sehr erläutert, also die einzelnen Ligen. West Coast Pro ist ja so, die präsentieren als einzige Liga ja zwei Matches und haben mit Mikko Alana und Andrew Chase auch zwei Aktive aus ihrer Academy. Könnte das Karat in dieser Hinsicht auch einen Auftakt auf einer tieferen, auf den Start einer tiefen Vertiefung der Partnerschaft zwischen WXW und der West Coast Academy sein? Oder befinden das ist sowieso wir uns da schon?
Also im Grunde ist das Ganze gestartet, aber es ist natürlich nicht so einfach, Gelsenkirchen und San Francisco zusammenzubringen, rein logistisch. Ne? kann man nicht mal eben im Zug rüber. Aber im Grunde gibt es das, aber natürlich jetzt persönlich vor Ort. Das Starboy hier ist Titus Alexander, ist ja auch dabei. Und dann natürlich deren Schüler entsprechend. Natürlich ist es auch für unsere Academy-Schüler interessant, rüberzugehen, aber das muss sich eben alles irgendwie zeitlich machen lassen. Aber im Grunde ist das Ziel in der Tat dahinter, dass man da den Austausch findet und man zahlreiche Wege zur Zusammenarbeit findet. So wie es eben zum Beispiel bei New Wave auch der Fall ist. Da waren auch schon einige unserer Academy-Wrestler drüben und andersrum genauso. Also das ist einfach auch sehr wertvoll, dieser Austausch.
Sehr spannend. Nee, finde ich auch prinzipiell als jemand, der auch sehr gerne West Coast guckt, finde ich das sehr gut, dass meine zwei Lieblingsligen, sage ich mal, auf jeden Fall sehr viel miteinander zusammenarbeiten möchten. Sehr gut. Dann gehen wir weiter zur nächsten Rahmenprogramm-Show, nämlich Ambition. Und wenn wir uns das mal angucken, es gibt dieses Jahr kein Turnier. Wie ist diese Entscheidung auf die Umstrukturierung gefallen?
Mir geht es ja seit 2 Jahren so mehr oder weniger durch den Kopf, wenn man sich die Turniere anschaut. Einfach bedenken, wer im Ambition-Turnier steht oder wer vor allem Halbfinale und Finale steht. Manche wresteln davon auch abends nochmal. Das ist einfach ein unheimlicher Druck. Und dann teilweise 3-4 Matches an einem Tag zu machen, das ja nimmt einen körperlich dann eben auch schon ganz schön mit. Und wir haben das Turnier eben jetzt auch sehr oft gemacht. Und ich möchte auch mal sagen, der WXW mangelt es nicht an Turnieren, glaube ich. Und das war einfach mal der Gedanke, was ist denn, wenn wir genau die Matches ansetzen, die es eigentlich geben sollte? Jeder kann sich genau auf dieses eine Match fokussieren. Und wir haben vielleicht nicht das Thema, dass einer nur ein kurzes Erstrundenmatch hat oder einer dann eben 4-mal am Tag antreten muss, sondern haben da mehr so eine Gleichverteilung. Haben dann aber auch 8 oder 9 Matches, die wir vorher ankündigen, wovon jedes heraussticht oder herausstechen wird von dem, was wir da ankündigen. Und ich glaube, das passt langfristig eher zu dem Stil. Soll nicht heißen, dass es im Ambition-Turnier nicht zurückkommen kann, wenn sich das ergibt. Aber so nach den Gesprächen, auch mit den Wrestlern, die jetzt mehrfach Ambition gemacht haben, die waren da alle sehr aufgeschlossen für. Das ist natürlich dann auch wichtig, weil es ist jetzt nichts, was wir jetzt durchsetzen wollen. Man denkt, das ist die richtige Idee. Sondern auch mit Wrestlern, die eben, ja, immer wieder Ambition gemacht haben, sei es ein Bobby Ganz, ein Thomas Shire, da vertraut man natürlich auch dann auf deren Expertise und die waren für die Idee auch sehr offen gewesen.
Das klingt sehr, sehr gut. Und dann auch eine Frage bei Ambition, weil die Person erst nur für Ambition gebookt wurde. Wie ist das Booking von Minoru Suzuki zustande gekommen?
Wir konnten es einfach nicht mehr aushalten, Minoru Suzuki nicht zu buchen. Jetzt wird es endlich mal Zeit.
Wunderbare Antwort.
Ja, der Name fällt immer öfter. Ne? Sei es, wir kündigen Karat an, sind sofort 3-4 Postings drunter, kommt jetzt Suzuki. Wir haben einmal, glaube ich, diese Umfrage gemacht vor 1,5 Jahren, welchen Wrestler wünscht man sich. Da ist der Name gefallen. Man guckt sich Backstage um bei WXW, haben alle Bock drauf. Ne? Und dann dachten wir, ja, jünger wird der Gute auch nicht, jetzt lass es doch endlich mal tun, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann war der Kontakt auch eigentlich direkt sehr positiv, das Wochenende war verfügbar. Das ging in der Tat, ging es dann einmal, als es anfing, dann auch relativ schnell und klappte ganz gut. Und dann hat Suzuki ja selber noch entschieden, eine Woche Urlaub in Oberhausen zu machen, um später dann zu Pengersohn nach Paris noch hinten dran zu hängen. Aber das, mit WXW fing das Ganze im Grunde an. Ist ihm auch 21 Jahre her, dass der Gute bei uns war.
Stimmt.
Seitdem ist viel in dessen Karriere passiert. Aber damals war ja gerade so die Transition vom Food Fight zurück zum Wrestling. Und jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen die Prime verpasst, will ich mal sagen, aufgrund von Rahmengegebenheiten, die sich jeder denken kann. Aber ja, ich glaube, Minoru Suzuki Live wird ein Erlebnis sein.
Wird er mit Kasinil Nare zum Ring kommen?
Leider die CD hier nicht selber vorliegen, müssen wir mal gucken.
Sehr gut. So, dann haben wir am Sonntag noch Wheel of Wrestling. Was können wir davon erwarten und wie seid ihr generell mit der Entwicklung dieses Showformats über die letzten Jahre zufrieden?
Ich glaube, das nimmt jeder ein bisschen anders, weil diese Wheel of Wrestling Show, ne? Das könnte man natürlich überlegen, kann man noch irgendwas Größeres, Besonderes da draufsetzen und auf den Sonntagmorgen, aber wir müssen auch bedenken, Sonntagmorgen, alle haben schon so viel Wrestling gesehen. Wir haben viele Wrestler von außerhalb da. Manchmal kommen dann vielleicht auch Wrestler von uns ein bisschen kurz. Im Grunde ist das die ideale Show, um das zusammenzubringen. Das heißt, die Wrestler, die vielleicht nur bei Ambition dabei sind, die vielleicht Teil des Summits sind und vielleicht auch welche, die mal bei WXW sind, aber vielleicht nicht Teil des Turniers sind, dass sich daraus Matches ergeben. Und ich glaube, gerade auch beim Grand Prix, das hat sich ganz gut angefühlt. Das ist eine Show, die dauert vielleicht 2 Stunden, vielleicht etwas weniger. Die sollte für alle, die viel Wrestling gucken, einfach zu gucken sein. Da passiert nichts Schlimmes, will ich mal sagen. Die Chance, dass da ein 30-Minuten-Match passiert, ist relativ gering, kann ich vorwegnehmen. das wird niemand fertig machen, diese Show zu gucken. Sollte trotzdem viel Spaß machen, weil man viele neue Gesichter sieht, viele Matches, die sonst nicht passieren könnten bei WXW oder irgendwo anders passieren könnten. Und es gibt natürlich dann immer so ein paar Entwicklungen dann auch, die vielleicht in den Turnierkämpfen ein bisschen zu kurz kam, weil wir natürlich auch die Möglichkeit haben, dort Interviews zu präsentieren und ein bisschen tiefer in die Stories einzutauchen. Also daraus wird das so eine gute Mischung sein. Ich würde davon ausgehen, werden bestimmt so 8-9 Matches sein, unter 2 Stunden, noch ein Schnaufen vor Night 3 und ein paar interessante Matchups wird es auf jeden Fall auch geben. Aber das ist auch die Show, die die größte Varianz hat von dem, was da passieren kann, ne? Weil wir müssen auch bedenken, das Wochenende nimmt immer alle mit. Es wird öfter mal umgestellt. Hatten meistens Glück bei Karat, aber ein paar Blessuren gibt's immer. Das wirkt sich natürlich auf so eine Show dann auch aus. Deswegen sind da auch keine Matches oder ganz wenig Matches meist vorab angekündigt.
Klinke ich mich mal eben kurz ein, weil ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, du warst ja meistens nicht da, Dida.
Doch, ich war da.
Doch, du, stimmt, du warst letztes Jahr warst du nicht da, aber davor das Jahr warst du da. Ne?
Genau.
Aber ich war ja die letzten Jahre auch immer da, auch Marcel und du an der Stelle, liebe Grüße, die es auch gesagt haben. Also aus meiner Warte, und ich glaube, das spreche auch ein Stück weit für dich, die dann auch für die anderen beiden, wir haben eigentlich immer danach gesagt, dass sich das Format ganz gut entwickelt hat, so aus unserer Sicht heraus. Aber wie du schon sagst, Felix, es ist halt etwas, wo ich jetzt auch nicht erwarte, dass ich die 30-Minuten-Matches bekomme, aber es ist ein schöner Einstieg in den Tag. Und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ich nenne das jetzt mal leicht verdaulich, das meine ich im absolut positivsten Sinne. Und es ist was, was man sich sehr gut angucken kann, finde ich, was in den letzten Jahren auch immer wieder gute Matches gezeigt hat. Du hast es schon angesprochen, auch mit den Story-Entwicklungen, auch mal mit beispielsweise Shotgun-Titel-Match oder so. Deswegen, ich kann nur sagen, auch wenn ihr zum Beispiel Leute habt, die vielleicht nicht so oft beim Wrestling waren, aber das wollte ich nämlich kurz noch erzählen, das war die Show, wo meine Mutter die letzten Jahre öfters mal mitgekommen ist. Meine Mutter, die ich das erste Mal zu einer Wrestling-Show mitgenommen hat und die nicht so gerne im Dunkeln fährt und deswegen dann lieber zu den Mittagsshows geht. Und deswegen von mir auch nochmal an der Stelle, ich kann verstehen, dass der eine oder andere sagt, nee, ich möchte lieber am Sonntag vielleicht mal ausschlafen oder so, aber gebt euch ruhig mal die Show. Also ich finde eigentlich immer, dass es recht spaßig ist und ich habe es noch nie bereut. Damit zurück zu dir, Dieter.
Sehr gerne, vielen Dank. Mit dem Rahmenprogramm sind wir jetzt soweit durch. Dann gucken wir mal aufs Teilnehmerfeld vom 16 Karat Gold. Nach welchen Kriterien verläuft die Auswahl des Teilnehmerfelds? Sind es immer verschiedene oder ähnliche Kriterien? Und welche Faktoren waren besonders in diesem Jahr relevant?
Die Rahmenparameter ändern sich von Jahr zu Jahr. Wir haben ja mit diesem historischen Einstieg gewählt vorhin. Und seitdem hat sich im Wrestling ja ganz viel getan. Also früher war es relativ einfach, die besten Indie-Wrestler zu buchen, will ich mal sagen, wenn man sich eben dahinter klemmt, weil die Konkurrenz war natürlich auch nicht so groß, ne? Dann gab es irgendwann Ring of Honor mit den Verträgen, viele sind zu TNA gegangen, es gab größere Abhängigkeiten und so weiter, das wurde immer schwieriger, dann hat man sich geärgert, dass ROH am selben Wochenende ist wie Karat und es nicht aufgeht, dass man Kevin Steen und Kyle O'Reilly oder wen auch immer dann eben holen wollte, was dann vielleicht nicht geklappt hat. Über Alex Shelley brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr sprechen. Jeder weiß, wie oft wir das versucht haben und nie geklappt hat. Und ich glaube, in den letzten, würde ich mal sagen, so, das Zeitalter seit der Pandemie oder eben seit auch dem natürlich AEW durchgestartet ist, hat natürlich auch vieles nochmal geändert, weil das Independent Wrestling sich auch nochmal sehr geändert hat und Wrestler, die einen gewissen Hype haben, schnell Verträge haben. Das heißt, der Pool an Wrestlern, die wir weit im Voraus buchen können, ist einfach sehr viel geringer. Umso wichtiger für uns, aber auch dann genau die richtigen natürlich auch rauszusuchen und sehr vielfältig daran zu gehen. Also, dass wir uns gut umschauen, wer wäre interessant, wer passt zur WXW-Philosophie, wer passt auch bei uns Backstage gut rein, weil ich habe es ja auch gesagt, man hängt eben dann 3-4 Tage fast ununterbrochen zusammen. Das Backstage-Klima ist eben so wichtig, damit das eben draußen im Ring dann genauso rüberkommt und diese positive Stimmung, die es bei Merch gibt, die es im Ring gibt, die es Backstage gibt, die ist für das ganze Wochenende eben essentiell. Das heißt, der menschliche Faktor ist auch gar nicht mal zu unterschätzen. Und dann schauen wir uns, was kann man Frisches machen, mit wem können wir vielleicht zusammenarbeiten, mit dem wir vielleicht bisher noch nicht zusammengearbeitet haben. Dieses Jahr muss ich sagen, ich bin sehr froh, weil wir hatten, als wir angefangen haben, Karat zu planen, so eine Liste mit 4-5 Wrestlern, die wir gerne da gehabt hätten und gesagt haben, das könnte klappen und die würden ideal reinpassen. Und diese 4-5 Wrestler waren die ersten Ankündigungen. Also das hatten wir selten so, will ich mal sagen, aber das hat geklappt. Also das ist ein bisschen ein Wunschteilnehmerfeld, was wir in der Tat haben. Das hat dann alles nochmal so eine Drehung genommen, als sich das mit Naito alles ermöglicht hat. Aber ich muss sagen, alles, was vor Naito passiert ist, ist genau das, was wir uns, ich mal sagen, 5-6 Monate vorher auch genauso erhofft haben und daran gearbeitet haben, dass das eben so funktioniert. Ne? Sei es eben Zusammenarbeit mit West Coast Pro, dann Titus Alexander zu holen. Sei es auf Ares zurückzugreifen, der immer wieder nach Deutschland wollte und es hat leider nicht geklappt. Und jetzt klappt es, obwohl er sehr viel mehr wrestelt als in einer anderen Zeit eigentlich. Aber das hat geklappt zum Glück. Der wollte unbedingt kommen. Und da wissen wir eben auch, der passt hundertprozentig bei WXW rein. Fans lieben ihn Backstage eben auch sehr angesehen. Ja, oder dass wir durch die Zusammenarbeit mit Meiko Satomura eben auf Shihiro Hashimoto zurückgreifen konnten, die uns das ermöglicht hat, ihren Sendai World Champion hierher zu schicken. Das ist natürlich auch eine große Geschichte für uns. Und das ist ja naheliegend, das hat sich natürlich auch ergeben, weil sie ja letztes Jahr nochmal bei uns war. Ja, und das waren dann eben so die Vorteile. Und dass Eric Stevens dann nochmal aus dem Retirement kommt, ja, danke.
Ich glaube, das haben wir uns alle gedacht.
Ja.
Du hast das schon angesprochen, aber wie läuft das Booking denn des Turnier, der Teilnehmer von dem Turnier allgemein ab? Und stehen die schon länger fest, so die potenziellen Teilnehmer, oder gibt es da auch kurzfristige Entscheidungen, wie zum Beispiel Booking von Naito und Bushi? Wie läuft das da?
Es wird so ein bisschen den Ruf, zumindest unter den Wrestlern und Promotern, niemand plant so weit im Voraus wie WXW im Wrestlingmarkt. Was es teilweise einfacher macht, natürlich, andererseits auch sehr viel schwieriger, weil alle anderen kurzfristiger reagieren. Manche Wrestler natürlich auch noch Abhängigkeiten haben, vielleicht zu Promotions, wo sie öfter antreten oder eben auch gar nicht so früh zusagen können. Aber uns ist es eben wichtig, nicht im Januar dazustehen und dann kommen drei der Wunschkandidaten nicht und dann muss man mal gucken, wer ist noch verfügbar. Dafür ist eben Karat viel zu wichtig. Also wir haben da schon, also wir haben ja, glaube ich, zum Grand Prix die Announcements gemacht. Einer pro Tag war es ja, glaube ich, gewesen. Das war also schon deutlich vorher, dass feststand, welche drei das sein werden, die dort angekündigt wurden. Also das ist sicherlich seit Sommer der Fall gewesen. Und für viele ist natürlich dann Karat auch, ja, da merkt man auch, dass die Gegenseite sich natürlich freut, wenn natürlich für Karat angefragt wird, dann versuchen sich die meisten das auch irgendwie reinzuschaufeln, wenn sie das können. Ne? Also das ist eigentlich eher die Regel, dass wir da sehr weit im Voraus schauen, ne? Also auch jetzt Hinblick vielleicht, wir reden jetzt über Karat, aber der Grand Prix ist ja auch nur noch 7 Monate hin. Also auch damit setzen wir uns jetzt natürlich auch schon auseinander. Wir sind da einfach sehr vorausschauend dabei und ja, mögen dann doch eher die Sicherheit, das zu haben. Aber manchmal gibt es natürlich auch Wrestler, die kurzfristig nochmal so einen richtigen Hype auslösen oder die vielleicht auch kurzfristig Promotion wechseln und dadurch verfügbar werden. Das macht dann manchmal ein bisschen schwierig, die dann doch noch herzuholen. Aber manchmal sind wir auch sehr flexibel, wie wir mit Dani Luna bei Back to the Roots gesehen haben. Also auch das soll trotzdem möglich sein. Das ist, glaube ich, so einerseits die Sicherheit, andererseits reagieren zu können, wie es dann eben auch mit Naito und Bushi passiert ist. Ne?
Vielen Dank für die Antwort. Das, je nachdem, wie viel du davon erzählen kannst, das Booking von Naito und Bushi, kam das dann daraus zustande, ne, mit dem Vorfall in Limbach-Oberfrohna, dass sie kurzfristig abgesagt haben und sich dann für Dead End und für das Karat eine neue Chance ergeben hatte? Oder wie kam das dann zustande, wenn du da was zu erzählen kannst?
Ich glaube, wenn man 1-1 zusammenzählt, ich meine, hast du es ja auch gerade schon gesagt, ne? Also die Limbach wurde damals sehr kurzfristig vom alten Manager der beiden abgesagt, weil es war so ein bisschen mysteriös mit Vorwänden, die dann auch nicht gestimmt haben, wirklich. Das hat auch die beiden Wrestler sehr irritiert. Wir hatten auch gemerkt, dass da auch Kontakt zu unseren Wrestlern da war. Wir hatten ja auch Shigeo Iri auf der Tour damals mit dabei gehabt, da war teilweise Kontakt da. Dann haben die abgesagt, das war denen, glaube ich, selber auch sehr unangenehm gewesen. Das hat man, glaube ich, auch so in den japanischen Medien kam das gar nicht gut an. Ne? Also ich glaube, da Verlässlichkeit ist da schon sehr wichtig. Und es kam natürlich, also bei uns kam das natürlich auch nicht gut an, ne? Weil da geht man Limbach-Oberfrohna mit einem Lokalveranstalter zusammen. Also es ist ja nicht komplett unsere eigene Show, sondern das ist jetzt sozusagen die Stadthalle, die das mit uns zusammen veranstaltet, die dahinter stand. Dann mussten wir zu dem Veranstalter gehen und sagen, ja, wir haben euch das groß verkauft, dass wir den bringen können und es klappt jetzt nicht und die Fans sind auch enttäuscht. Das war natürlich schon doof, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, da hat sich was geändert. Die wollen das wieder gut machen, aber es bringt jetzt auch nichts, das irgendwie wieder gut machen. Wir machen dann eine Show, sondern wenn, dann machen wir es richtig. Dann haben wir gesagt, hey, wenn ihr es gut machen wollt, dann machen wir jetzt Karat, ne? Also etwa ganz oder gar nicht. Und dafür waren sie dann aber auch aufgeschlossen. Was gezeigt hat, okay, dann da ist eine Grundlage zur Zusammenarbeit da. Wurde dann ja unmittelbar auch um Dead End dann erweitert, dass sich da richtig was raus ergibt. Und das ist, glaube ich, spannend für beide Seiten, weil es eben nicht mehr so ein One-Off ist, sondern schon so eine etwas kontinuierliche Zusammenarbeit auch für... Ich bin sehr gespannt, wie viele Wrestling-Fans in Japan das Turnier mitverfolgen werden. Also Tranquilos sind ja auch sehr aktiv, das immer wieder zu teilen, dass sie bei WXW sind. Und das bringt uns da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und auch in Düsseldorf hängen mittlerweile viele japanische WXW-Plakate in den entsprechenden Gegenden. Also mal gespannt, wie sich das so dadurch entwickeln kann. Ne? Aber ich glaube, der gute Wille der beide... Der von den beiden war das Entscheidende zu sagen, hey, lass uns das machen, dann lass es eben richtig groß machen, weil ich glaube, Naito im Karat wäre vor, hätte letztes Jahr keiner gedacht, aber 5 Jahre zurückgedacht, wäre ja absurd gewesen.
Aber hallo. Ich hätte das nicht mal vom halben Jahr gedacht, ehrlich, oder vor 8 Monaten. Also, ja, absolut, das ist wahrscheinlich einer der größten Namen, den ihr jemals hattet und darauf zieht ihr jetzt, glaube ich, auch deine nächste Frage ab, Dieter. Also ein Stück weit.
Genau. Wie zufrieden seid ihr mit den Erstrunden-Matches, die ihr jetzt bekannt gegeben habt? Und vor allem Stichwort Dieter Schwarz als Gegner für Tetsuya Naito. Kannst du vielleicht auch speziell was zu diesem Match sagen, als mit Naito als größten Namen des Turniers?
Ist übrigens die Frage von Drew, kann ich noch kurz erwähnen, genau, an der Stelle.
Also wie zufrieden sind wir damit? Ja, es ist ja nicht die Lotterie gewesen, die wurden ausgewürfelt, sondern man kann ja auch schon verraten, dass diese Matches mit Hintergrund alle angesetzt wurden. Also wir sind so ein Turnier, also mittlerweile haben wir natürlich eine gewisse Erfahrung, solche Turniere zusammenzustellen, aber es ist jedes Mal eben wieder eine neue Herausforderung, das ist auch klar. Ne? Einerseits hat man so einen riesen Talentpool vor sich, wo vielleicht auch, dann kann nicht viel schief gehen, aber die Varianz ist ja doch sehr groß, sowohl von den Wrestling-Stilen als auch von der Erfahrung jetzt in dem Turnier. Also ich glaube, selten ging das so weit auseinander. Ne? Also wir haben jetzt Wrestler dabei, die seit 20, 25 Jahren teilweise aktiv sind im Karat und Wrestler, die jetzt eigentlich erst letztes Jahr so wirklich den richtigen Weg gestartet haben. Ja, die Frage zu Naito und Dieter Schwarz finde ich interessant, ne? Wie nimmt man Dieter Schwarz denn wahr? Das wäre eher meine Rückfrage. Aber ich habe im Grunde einen der absolut solidesten Wrestler in Deutschland auf jeden Fall. Vielleicht bei WXW eben noch nicht fulltime drin gewesen, wenn wir jetzt ja mal ein Jahr zurückgucken. Aber bei WXW hat sich ja auch viel getan letzten Sommer mit dem von Mike D und Eric LeBlanc. Wäre früher ein Riesenproblem gewesen, wenn zwei solche Wrestler gehen. Ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das egal war, dass sie gegangen sind. Vor allem freue ich mich für die beiden. Sofort danach kam Dieter Schwarz, kam Soltan, es kam Ricky Sosa. Alle pushten da rein. Das heißt, es hat eigentlich noch mehr Feuer entfacht, das Ganze, dass die beiden weg sind. Und die hängen sich alle enorm rein. Also wenn man sich mal Dieter Schwarz November anschaut, teilweise ist das eben natürlich in den Shows gewesen, also in den Live-Shows, teilweise war es in, bei den Town-Shows, die wir gerade bei der Osttour hatten. Der hat mit Ahura gerestet, hat mit Ilya Bloom, hat mit Leon Slater gerestet und alles auf Augenhöhe. Und deswegen hier, dem können wir vertrauen, ne? Deswegen kann der auch gegen Naito wresteln.
Sehr, sehr cool. Freut uns sehr. Du hast ja jetzt schon gesagt, Ricky Sosa und Soltan. Wir haben mit den beiden zwei sehr junge, große Talente aus Festland-Europa im Turnier. Hierzu kommt hier noch ein Dieter Schwarz, ein weiterer Debütant. Würdest du sagen, dass das diesjährige Karat auch ein Stück weit im Zeichen der neuen Generation steht? Auch wenn wir noch einen Fly-In wie Titus Alexander betrachten?
Ich glaube, durchaus. Ne? Wenn man sich das jetzt mal anschaut, das haben wir einmal gemacht, ne? Das fühlt sich nicht mal wie Karat letztes Jahr an, wenn man sich das eigentlich anschaut, was seitdem passiert ist. Und man hat natürlich die unglaubliche Konstanz von dem Axel Tischer und Bobby Ganz über Jahre immer wieder. Aber ansonsten ist da eben sehr, sehr viel Bewegung. Und das macht auch Spaß, ne, dass in Deutschland in so kurzer Zeit so viel nachkommt. Also der deutsche Wrestling-Szene. Ich nehme die jetzt alle mal mit dazu. Wir sprechen ja für Kontinentaleuropa und darum geht es uns ja im Grunde. Ne? Also alles, was in Frankreich, Belgien, Ungarn und so weiter passiert, das ist eben für WXW relevant. Und ja, die beiden, also Soltan hängt sich sowieso unheimlich rein. Seit langer Zeit ist man schon dabei gewesen. Ricky kam jetzt erst vor einem halben Jahr dazu. Ich glaube, das Anniversary-Match hat dann auch nochmal gezeigt, hey, okay, das ist die Zukunft und die Karrieren der beiden hängen jetzt so ein bisschen zusammen, auch von Ricky und Soltan. Extreme Wrestling Party war ja so der Kickoff für beide bei WXW und jetzt sind sie auch beide gemeinsam in ihrem ersten Karat. Ja, und Dieter Schwarz natürlich schon viel, viel länger dabei, aber eben neu da drin und das ist für uns eine neue Generation. Ich will ja auch nicht vergessen, es gibt auch sehr viele andere junge Wrestler, die jetzt eben nachkommen, diese Generation bilden. Ich meine, Nick Schreier ist jetzt auch seit ein paar Jahren schon dabei, sehr jung und auf einmal in einem absoluten gefeaturten Match dabei jetzt. Also das darf man eben auch alles nicht so ja. Ich glaube, diese Bewegung, die drin ist, das ist sehr gut für das Wrestling in Europa. Ne?
Sehr gut. Dann haben wir in meinem Blog die letzte Frage. In diesem Jahr wird das 16 Karat Goldwochenende erstmals auf IWTV zusätzlich zu WXW Now übertragen. Das auch noch live. Inwieweit ändert das die Vorbereitung, auch die Umsetzung eines solchen Wochenendes, besonders für euer Videodepartment?
Und ändert es nur den Upstream-Link, den Mark Shuttle woanders hinschickt. Also das ist in der Tat relativ überschaubar, weil wir da seit einem Jahr, anderthalb eigentlich technisch so aufgestellt sind, schon viel etabliert haben mit Streams, parallel Deutsch, Englisch, woanders hin, beides auf YouTube, viel getestet haben und so weiter. Das Team ist da einfach unheimlich gut vorbereitet schon. IWTV war eigentlich immer interessant für WXW. Ne? Also der Kontakt war da, als sie es im Grunde gelauncht haben. Danach, je nachdem, wie man das sehen will, es gab damals ja auch ein paar WXW-Shows schon auf IWTV. Deswegen war da immer der Austausch da. Dann ging das Ganze ja eine Zeit lang nicht. Ja, und wir denken einfach, damit werden wir es nochmal einer hoffentlich größeren Menge an Fans zugänglich machen, weil natürlich ist WXW Now und YouTube ist natürlich einfach super bequem, glaube ich, zu streamen, weil YouTube-Apps überall verfügbar sind, aber natürlich kann vielleicht nicht jeder sich das Now-Abo leisten, auch wenn es natürlich pro Show runtergerechnet eigentlich nichts mehr ist, aber wer schon IWTV hat und vielleicht nicht ein Zusatzabo haben möchte, der nimmt natürlich da dann die Show entsprechend mit. Ja, und mit den Kollegen ist eigentlich auch eine gute Zusammenarbeit. Die werden auch noch viel über ihre Kanäle teilen, da werden wir noch ein bisschen was zusammen machen. Wir hoffen, dass wir da dann ja so die Fanbase von IWTV, die sonst alles dort verfolgt, sei es von Action Wrestling, Beyond, Wrestle Open, PWE und so weiter, dass wir die so ein bisschen ins Karatfieber mit reinstürzen können.
Auf jeden Fall viel Erfolg. Wir sind auch als Fans, die auch viel IWTV gucken, freuen wir uns sehr, dass WXW jetzt auch auf IWTV läuft, da wir da auch selber die Überschneidungen höher sehen als mit dem Dienst, wo ihr vorher wart. Und eine sehr gute Sache. Dann gebe ich jetzt.
Kickshows gibt es da immer noch, ne? Die sind nur, also yeah. So, auf Thriller gibt es immer noch WXW. Es ist halt nur nicht live, die letzten Shows, ne? Aber die Shows laufen da. Also man kommt schon, jeder kann es sehen eben. Ne? Wir wollen es eben sehr zugänglich machen. Genau, weil ganz lange waren wir nicht sehr zugänglich. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben auf dem WWE-Network liefen und man uns dort nicht bewerben wollte, aber alle Shows hochgeladen hat, war es eben nicht einfach, so zugänglich zu sein. Und das wollen wir jetzt natürlich ein bisschen ändern, ne? Weil wir wollen jetzt, wir denken, wir haben gutes Produkt am Start. Wir brauchten auch so ein bisschen die letzten Jahre, um uns da wieder hinzuarbeiten. Aber jetzt ist es Zeit, dass eigentlich jeder WXW schauen sollte, denken wir, weil wir sind stolz auf das, was wir machen. Und es sollte eigentlich Wrestling-Fans auch gefallen und für jeden zugänglich sein. Und deswegen diese Multi-Plattform-Lösung auch, ne?
Finde ich sehr gut, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich halte das auch absolut für sinnvoll, wenn man zum Beispiel auch schaut, du hast ja gerade schon die Ligen erwähnt, Felix. Wenn man aber auch zum Beispiel auch schaut, Leute, die man viel bei IWTV sieht, die man auch teilweise viel bei Twitter TV sieht, die man halt auch schon bei euch viel gesehen hat und viel sieht. Menders nenne ich da beispielsweise mal einen Thomas Shire, ja, auch einen Ryan Clancy. Insofern, ich glaube, dass da die Überschneidungen auf jeden Fall gegeben sind und da vielleicht für viele verschiedene Gruppen die Erreichbarkeit der WXW gewährleistet ist. Und damit kommen wir zum Schlussteil. Und auch hier nochmal großes Dankeschön an den Drew, von dem kam nämlich die nächsten beiden Fragen. Und basierend auf dem, was wir jetzt alles so gehört haben, was ist denn so deine Erwartung oder was sind so eure Erwartungen vom Office an das 16 Karat Gold 2026?
Eine Menge Arbeit. Aber man freut sich drauf, ne? Das ist es eben. Man arbeitet das Jahr im Grunde darauf hin, dass dieses Wochenende so gut funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das nach außen immer so ankommt, aber zu spüren, wie wichtig das Karat nicht nur dem Team, den Wrestlern, sondern vor allem den Fans auch ist und dass eben auch wirklich viele Fans sich ein Jahr drauf freuen, teilweise ihren Jahresurlaub in der Region verbringen oder mit dem Karat verbinden, um dorthin reisen zu können und dann eine gute Zeit da haben. Das gibt uns natürlich auch total viel Energie. Das heißt, Karat ist absolut entscheidend im WXW, ja, von der Motivation her. Wir freuen uns drauf. Ne? Wir haben über das Turok Return gesprochen, ein absolutes Highlight, was emotional sein wird. Wir haben alle Wrestler am Start, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Wir haben wirklich den Kader, den wir uns gewünscht haben, haben wir eigentlich so zusammenbekommen. Ne? Wir haben Legenden da, aber wir haben auch die jungen Wrestler da, auf denen eine Menge Druck lasten würden. Das wird total spannend zu beobachten sein, wie sie mit diesem Druck umgehen können. Und ja, Karat wird neue Stars machen, aber wer das sein wird, das hat jeder Wrestler so ein bisschen selber in der Hand. Ne? Wir geben denen das hin, aber was raus gemacht wird, das hat jeder selber so ein bisschen in der Hand. Ne? Aber die ganze Atmosphäre, das ganze Wochenende, ja, es ist immer dann schnell vorbei, man wartet ein Jahr drauf, man steckt ganz viel Kraft und Energie rein und Gedanken und dann ist es dann im Grunde aber schnell wieder vorbei. Aber ja, also ich glaube, da kann man jetzt nicht so eine Sache rauspicken, aber ich glaube, so das ganze Konstrukt funktioniert das Karat genauso gut, weil wir haben natürlich auch einen gewissen Leistungsdruck dahinter abzuliefern, ne? Weil genau wie den Themen, die ich alle angesprochen habe, ne? Die Augen sind auf Karat gerichtet, Fans haben groß zu Recht große Erwartungshaltung da dran. Dann müssen wir natürlich auch abliefern. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht auch die Wichtigkeit, die die WXW gerade auch durch das Karat auch bei Wrestlern hat. Ja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass ein Jay Newman, gute Besserung an dieser Stelle, bei den Shows seiner eigenen Liga auch gerne mal im WXW-Shirt rumläuft oder im Pulli. Und du hast ja schon gesagt, es ist auch für viele Fans sehr wichtig. Wenn wir jetzt aber hier Zuhörer haben, die vielleicht noch kein Ticket fürs Karat haben oder die vielleicht auch noch nie bei der WXW waren, sich überlegen, hinzugehen, was würdest du sagen? Was macht denn das diesjährige Wochenende zu einem Must-See? Oder anders gesagt, warum sollte jeder zum Karat gehen?
Also ich glaube, als Wrestling-Fan gibt es so ein paar Sachen, die man einmal gemacht haben sollte. Und ich glaube, Karat kann mit dabei dazu gehören, weil es eben so wirklich dieses Festival-Feeling hat. Ne? Ich glaube, man muss nicht Fan von einem bestimmten Wrestler, einer bestimmten Promotion oder einem Stil sein, dass man beim Karat Spaß haben kann. Ne? Wenn man Bock auf Wrestling hat und auf viele andere Wrestling-Verrückte, sei es die es veranstalten, die im Team sind, die Wrestler oder die Fans, also dieses Zusammensein-Gefühl und einfach Wrestling zelebrieren wollen. Wer darauf Bock hat, sollte vorbeikommen und irgendwas wird dabei sein, weil die Matches sind so abwechslungsreich, die Wrestler sind so abwechslungsreich, nicht jedes Match ist gleich, nicht jedes wird einem vielleicht auch gefallen, absolut, aber eigentlich sollte für jeden was dabei sein. Ne? Also die Produktion ist eben auch nicht mehr wie bei einer in die Liga, wie man sich das früher vorgestellt hat. Wir wollen dann natürlich auch gewisse Standards setzen. Also es ist weit weg von dem Image, was wir vielleicht früher hatten, auch als wir von den früheren Karats gesprochen haben. Es sollte eben für jeden zugänglich sein. Und jeder sollte da einen guten Abend haben können. Also auch die Zeiten von 4,5 Stunden Night 2 wird vorbei sein. Ne? Also was ist nicht mehr zu erwarten. Es wird kein Tag Team Gauntlet Match geben. Spoiler. Also, keine Angst. Also ich glaube, wer Book of Wrestling hat, sollte einfach mal vorbeischauen. Und ich weiß, dass es für viele schwierig ist, vielleicht auch weit zu fahren oder zu übernachten, aber vielleicht dann einfach mal auf YouTube einmal vorbeischauen, ist das was für einen, ja oder nein? Ist es nicht für jeden was, aber ich glaube, es gibt so viel Wrestling da draußen, deutlich mehr als es eben, als man im TV sieht, wer vielleicht auch mit TV-Wrestling nicht mehr viel anfangen kann, sollte sich nach Alternativen umschauen, würde ich sagen, denn mit Wrestling nicht zufrieden sein und trotzdem weiter gucken, sei ich traurig, weil für jeden wird irgendwas dabei sein in dieser Wrestling-Welt. Vielleicht sind wir das oder vielleicht ist WXW das, vielleicht aber auch nicht, aber man sollte einfach sich mal umschauen, was es denn alles so gibt. Denn für jeden ist irgendwas dabei eigentlich heutzutage noch, wenn man Wrestling macht.
Das sehe ich ganz genauso und ich glaube, gerade da ist es ja vielleicht auch gut, dass ihr auf verschiedenen Diensten vertreten seid, weil dann sehen euch verschiedene Leute, dann können die Leute auch andere Ligen sehen, die auch auf diesen Diensten sind. Und ich schließe mich dem auch an, was du gesagt hast, Karat ist eigentlich für jeden was. Auch wir in unserer Gruppe, mit der wir uns auch immer treffen, haben Leute, die total im Indie-Wrestling sind, so wie ich oder wie zum Beispiel auch wir alle eigentlich vom Catch Club Podcast. Aber wir haben auch Leute, die eigentlich teilweise fast gar kein Wrestling mehr gucken, aber immer noch gern zu Karat kommen, die sonst eigentlich eher Mainstream-Wrestling gucken. Also ja, da schließe ich mich an. Guckt euch alle auf jeden Fall mal an. Plattform haben wir inzwischen genug. Und dann schaut euch auch gerne mal, wenn die Möglichkeit ist, vor Ort an. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende. Und damit beschließen wir natürlich mit dem, womit man immer beschließen sollte. Und zwar, Felix, hast du denn jetzt noch irgendwas, was du flaggen, promoten willst? Oder möchtest du dich generell nochmal mit irgendwas an die Fans richten? Hier ist deine Bühne. Hier kannst du das nochmal machen.
Ja, erstmal vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Auch jeden, der jetzt hier zugehört hat. Also freut mich sehr auf jeden Fall. Ja, also ich will jetzt hier gar nicht Werbung für WXW machen. Das haben wir ja das soll jeder für sich selber auch rausfinden. Ich glaube, wir sind auf genug Kanälen, wenn man nach uns sucht. Jede Social Media Plattform, auf unserer Homepage, YouTube, was auch immer. Oder eben irgendwo in der Nähe. Wir touren ja auch sehr viel und auch diese Shows machen echt eine Menge Spaß. Also abgesehen vom Karat, auch eine Show in Bielefeld, in Borken, in Limbach, Oberfrohna, die machen eine Menge Spaß, teilweise sogar mehr als die ganz großen Shows, also immer eine tolle Atmosphäre, also wenn das vielleicht für einen näher ist, nicht abschrecken lassen, weil vielleicht keine Fly-Ins oder so dabei sind, auch das sind richtig coole Shows immer, aber ich glaube generell einfach die Botschaft, ne, Live-Wrestling macht sehr viel mehr Spaß noch, als es nur zu streamen, wer nicht die Möglichkeit hat, ansonsten supportet Indie-Wrestling, supported Live-Wrestling und europäisches Wrestling, ich glaube, das sollte einfach die Botschaft sein. Ne? Darum geht es uns auch. Wir wollen das weiter am Leben erhalten und nach vorne bringen. Wenn das über WXW ist, natürlich toll, aber alles, was europäisches Wrestling nach vorne bringt, dafür brennen wir.
Ja, da würde ich sagen, vielen Dank, Felix. Das war wirklich ein ganz tolles Interview, hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank natürlich auch an dich, Dieter.
Sehr gefreut. Ja, ich bedanke mich bei dir.
Und ja, damit würde ich sagen, mit dem Fall tatsächlich durch. Vielen Dank an alle, die sich das anhören. Und ich hoffe, wir hören uns hier im Catch Club bald wieder. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.